Lasst uns nun noch einmal im Gebet unsere Häupte beugen in der Gegenwart Gottes. Herr, du hast verheißen, dass du mit uns sein wirst. Sei du auch heute Abend in unserer Mitte, in deiner Auferstehungskraft, mit der du zu der Rechten des Vaters sitzt. Du weißt, was ein jeder unter uns braucht. Von dem Ältesten bis zu dem Jüngsten. Schenke uns, was wir brauchen an Geist, Seele und Leib. Zerstöre alles, was vom Feinde und vom Satan ist. Und offenbare deine Herrlichkeit und deine Majestät unter uns zu deiner Ehre. Amen. Wir lesen unseren Text im Markus-Evangelium, Kapitel 1. Markus, Kapitel 1, den 15. Vers. Und ich denke, es wäre besser, wenn wir mit dem 14. Vers beginnen würden. Markus 1, 14 und 15. Nachdem aber Johannes überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reiche Gottes und sprach: Die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium Jesu Christi. Soweit. Hier finden wir den Herrn Jesus, wie er in diese Welt gekommen ist, als Sohn Gottes, und wie er mit seinem Dienst beginnt. Als Johannes der Täufer nun überantwortet war, kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium vom Reich Gottes. Er predigte das Evangelium. Evangelium auf Deutsch heißt die gute Botschaft, die gute Nachricht. Da sind so viele Sachen, wonach wir hören, die keinen Wert haben. Aber da ist eine Sache, derer wir uns nie zu schämen brauchen und nie schämen werden. Und das ist die gute Botschaft, das Evangelium Jesu Christi. In jedem Land, auch hier in Deutschland, hat es Zeiten gegeben, wo das ganze Volk, fast das ganze Volk, eine Sache nachgelaufen ist. Das war Herrlichkeit. Aber die Sachen dieser Welt, besonders politische Sachen, die vergehen wie der Wind. Und ein Reich kommt und ein Reich geht. Das erleben wir jetzt auch in Südafrika und haben es wieder erlebt. Und dann nach einigen Jahren steht man da beschämt und schämt sich. Wie konnte ich da mitgemacht haben? Aber eine Sache, derer wir uns nie zu schämen brauchen, das ist das Evangelium Jesu Christi. Und dieses Evangelium ist eine gute Botschaft. Das ist, was die Welt braucht. Das ist, was die Menschen brauchen. Sagt es ihnen, da sind noch ein paar Sitze da links und sogar in der ersten Reihe. Und da noch ein. Hier vorne, das sind ja die teuersten Plätze. Aber in einem Gottesdienst sitzt man hinten und nicht vorne. Aber bei der Welt, sei es Tennis, Sport, Boxing?
Man will meinen vordersten Sitz haben. Seltsam.
Ob die Geister
nicht vom Heiligen Geist was wissen wollen? Und dass man dadurch vielleicht ganz hinten sitzen muss? Weiß es nicht, sag ich.
Dass Sie so etwas darüber nachdenken. In diesen vergangenen Wochen geschah etwas Wunderbares in Südafrika. Wir sind dem Herrn überaus dankbar. Durch seine Gnade sind es jetzt 30 Jahre, dass die Erweckung begonnen hat. In unserem Herzen brennt das Feuer genauso, als ob es gestern begonnen hat. Und wir fühlen noch so, wie wir beim Beginn der Erweckung gefühlt haben. Und sehen die Kraft Gottes in Menschenleben offenbart wie zu der Zeit. Das ist auch etwas Herrliches. Und möchte heute Abend so etwas erzählen, wie Gott sich im Leben einiger Menschen offenbart hat und gezeigt hat. In Erweckungszeiten ist das Evangelium wirksam in großer Kraft, was normalerweise nicht der Fall ist. Ich weiß nicht, ob es gestern, vorgestern Abend war, an der polnischen Grenze, sahen wir den Untergang der Sonne, nur wie eine rote Kugel, wie ein Ball. So sagt man sich, ist das der Mond oder ist das die Sonne? Kein Glanz, kein Schein, kein Strahl, keine Wärme. Aber wie anders ist sie doch, wenn sie scheint in ihrer Kraft. Also, sehr oft kann es sein, dass der Herr wie die untergehende Sonne ist im Leben eines Christen. Oder im Leben einer Gemeinde, Kirchgemeinde oder in einer Kirche. Du kannst die Sonne anschauen, die blendet nicht, hat keinen Glanz, Glanz verloren. Aber wenn die Sonne scheint in ihrer Macht, das sind Zeiten der Erweckung. Dann scheint die Sonne in ihrer Macht, dann fühlt man sie. Dann kann man die nicht frech anschauen. Dann geschieht etwas mit unseren Augen. Vor einiger Zeit war da ein Krebskranke. Der nahm seine Bibel und las die. Aber er betete, vor dem er sie aufschlug. Und als er die Bibel aufschlug, las er ein Wort aus Sprüche 3, Vers 7 und 8. Dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Und er sagt, als er die Worte las, war es, als ob er vom Blitz getroffen wurde. Er wurde von Gott ergriffen. Er sagte, er wird es niemals mit Worten ausdrücken können, was er erlebt hat. Er sagt, solch ein Schlag musste Saulus wohl, als er zum Paulus wurde, erlebt haben. Das Wort Gottes traf ihn. Dünke dich nicht, weise zu sein, Wie viele von uns sind weise in ihren Augen. Wir sind klug, klüger als die anderen. Darum lassen wir uns nichts sagen. Und wenn jemand uns sagt, vor dem er uns die Hälfte gesagt hat, von dem, was er uns sagen will, dann sagen wir schon, ich weiß. Und mit unserer sogenannten Weisheit fahren wir über den Anden hinweg, verdammen ihn, wir wissen besser. Und da traf ihn dieses Wort, dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Und als er das las, wurde er erschüttert. Da geschah etwas in seiner Seele. Gott hat mit der Hochmut abgerechnet. Gott hat eine gesunde Gottesfurcht in ihm bewirkt. Und den heiligen Entschluss, um sich zu trennen und zu weichen von allem Bösen. Haben wir schon uns dazu entschlossen? Haben wir das schon gemacht? Hat Gott schon einmal durch dieses Wort zu uns geredet? Und in solchem Maße, dass unser Leben sich vollkommen verändert hat? Das geschieht mit dem Wort Gottes. Es ist eine Sache, dass das Wort Gottes hier auf Papier geschrieben steht. Es ist eine andere Sache, dass Gottes Wort in unserem Herzen lebt. Als ich ein kleiner Junge war, da kam der deutsche Superintendent unserer Mission zu uns in Afrika. Und da hat er zu den Missionaren geredet und den Predigern. Verkündigen das Evangelium. Da hat er was gesagt. Das war gleich nach dem Zweiten Weltkrieg. Da sagte er den Missionaren in Südafrika, bei euch ist der Heilige Geist auf Papier. Das ist der Fehler mit euch. Das sagte er den Verkündigen des Evangeliums, Predigen und Pastoren, die Pfarrer. Ich wundere heute Abend, wo der Heilige Geist ist. Auf Papier? Wo ist das Wort Gottes? Nur auf Papier? Oder ist es lebendig in unserem Leben? Der Herr Jesus hat in Johannes 15 gesagt, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben werden. Sein Leben mit Vollmacht, wo die Kraft Gottes zugegen ist und die Gegenwart Gottes. Und dieser Mann, dieser kranke Mann, als er das las, dünke dich nicht, weise zu sein, sondern fürchte den Herrn und weiche vom Bösen. Das wird deinem Leibe gesund sein. Und deine Gebeine erquicken. Da geschah in dem Augenblick etwas in ihm, an Geist, Seele und Leib. Er ging auf seine Knie und beugte sich dem Herrn. Dann stand er auf und ging zu seinen Mitmenschen und sagte, da ist etwas geschehen in meinem Leben. An Geist, Seele und Leib. Es sei denn, dass ich mich vollkommen irre. Aber ich kann nicht anders als zu sagen, da ist etwas geschehen. Und er tat was, was man normalerweise nicht tut und was ich keinen Menschen anrate. Er sagt, ich nehme kein Medikament wieder. Nächsten Monat muss ich zum Arzt geprüft werden. Aber ich gebrauche kein Medikament. Das sage ich keinem. Ich sage, gebrauche die Medikamente. Und mit Danksagung. Und als der Mann zum Arzt ging, zu dem Facharzt,
und sein Blut untersucht wurde und er untersucht wurde, da schüttelte der Mann den Kopf und sagt, es ist ein Fehler geschehen. Es ist ein Fehler geschehen, du hattest keinen Krebs. Die Maschinen waren nicht recht. Ja, sagte, ich weiß, was geschehen ist. Ich weiß, was geschehen ist. Ich habe den Retter erlebt. Das Thema dieser Tournee war, Jesus rettet. Und das ist etwas Wunderbares. Das kann man mit Geld nicht kaufen. Das kann man mit nichts vergleichen. Jesus rettet. Und das weiß nur der, der aus den Klauen des Satans errettet worden ist. Und weiß nur der, der schon mit einem Fuß im Grab war, was das bedeutet. Sei es das Grab der Sünde oder vielleicht auch des Leibes. Jesus rettet. Ein wunderbarer Herr. Das ist das Evangelium Jesu Christi. Die frohe Botschaft. Die macht uns frei von unseren Sünden. Die lehrt uns, Gott zu fürchten. Die lehrt uns, um nicht stolz zu sein, hochmütig, eigensinnig, eigenwillig, sondern gebeugt zu den Füßen Jesu in seiner Nachfolgschaft. Und da ist nichts von solch hoher Berufung als das. Das ist das Evangelium. Gute Botschaft. Mit dem Evangelium kann man überall hingehen, in dieser ganzen Welt. Und damit kam Jesus. Und dann lasst uns mal heute Abend kurz, aber sorgfältig, jedes Wort anschauen, das Jesus geredet hat. Lasst uns mal sehen, wie hat er die Sache begonnen? Als Jesus den Mund auftat, was hat er gesagt? Was er gesagt hat, ist von größerem Wert, als was die ganzen Billionen Menschen auf Erden sagen. Keine kann besser beginnen als Jesus Christus. Und kein Prediger kann eine bessere Botschaft bringen als Jesus Christus. Und wenn der Herr Jesus hier unter uns gewesen wäre, und mit seinem Dienst begonnen, hätte er hiermit begonnen. Und dieses Wort braucht ein jeder. Und wenn sie alt geworden sind, wenn sie in der Kirche geboren sind und da nun schon ein Greiser geworden sind, dient ihnen dieses Wort heute Abend auch noch. Oder wenn sie ein roher Heide sind, dann gilt ihnen dieses Wort auch. Was sagt der Herr Jesus? Womit beginnt er? Die Zeit ist erfüllt. Und das Reich Gottes ist herbeigekommen. Tut Buße und glaubt an das Evangelium. Nun lasst uns mal dieses etwas näher betrachten. Die Zeit ist erfüllt. Was meint der Herr Jesus mit dem Wort Zeit? Was geht uns die Zeit an? Was bedeutet es, wenn Gott uns sagt, die Zeit ist gekommen? Was für eine Zeit? Teure Zeit? Billige Zeit? Endzeit? Oder was für eine Zeit? In dem griechischen Text heißt das Wort hier für Zeit Kairos. Kairos. Das bedeutet und bezeichnet einen Zeitpunkt, an dem etwas getan werden muss. Nicht nur ein Zeitpunkt wie 9 Uhr und dann 5 Minuten nach 9 oder halb 10 und 10 oder 8 Uhr abends, Es hat eine andere Bedeutung. In der deutschen Sprache ist es schwierig, das auszudrücken, was man in der griechischen Sprache findet. Aber wenn man das umschreibt, dann bezeichnet es einen Zeitpunkt, an dem etwas getan werden muss. Dass Gott sagt, nun muss etwas geschehen in deinem Leben. Kairos beinhaltet auch nicht nur einfach die Günstigkeit des Zeitpunktes. Das ist jetzt eine günstige Zeit. Jetzt ist eine gute Zeit für das, dieses oder jenes. Sondern ein Zeitpunkt der Notwendigkeit der vorliegenden Aufgabe. Also Gott sagt, jetzt ist es Zeit, da ist eine Aufgabe, da ist eine Notwendigkeit für etwas in deinem Leben. Nicht nur, dass jetzt ist es günstige Zeit, jetzt wird eine Predigt gehalten, jetzt ist das Klima günstig, jetzt sind die Umstände günstig. Es kommt nicht darauf an, ob die Umstände günstig sind oder nicht. So wie mit der Sophie. Als der Bruder, der jetzige Bruder, in seiner Gottlosigkeit die Freundin hatte und mit ihr in einer wilden Ehe lebte, da kam die Zeit, Kairos, Zeitpunkt. Es war ungünstige Zeit. Es war nicht günstige Zeit. Ungünstige Zeit. Und Gott sagte, du junger Mann, die Entscheidung fällt jetzt. Jetzt für Zeit und Ewigkeit. So wie der Saulus auf dem Weg nach Damaskus. War auch eine ungünstige Zeit. Aber plötzlich wie ein Blitz vom Himmel wurde er von dem Licht getroffen. Und das warf ihn auf den Boden. Und das war seine Zeit. Eine Zeit der Notwendigkeit. Da hat Gott gesagt, so, ob du willst oder nicht, jetzt deine Aufgabe, du bekehrst dich. Du bringst deine Sache mit mir in Ordnung. Jetzt muss die Entscheidung fallen. Und er sagt später, ich habe mich nicht mit Blut, mit Fleisch und Blut besprochen. Saulus war ein Pharisäer. Sein Vater war ein Pharisäer. Er war ein Pharisäersohn. Und die Pharisäer waren die frommsten Leute, die es gab in ihrer Zeit. Die gaben den Zehnten, die fasteten zweimal der Woche. Das waren fromme Leute. Die hatten den Schein eines gottseligen Lebens. Die sprachen die Wahrheit, aber die waren nicht bereit, die Wahrheit selber mit ihrem kleinen Finger zu bewegen. Die fuhren über andere dahin. Und sahen die Fehler bei anderen, aber nicht bei sich selbst. Und als es Kairos war in Saulus sein Leben, er konnte nicht zurück und sagen, lieber Vater, was denkst du? Was denkst du? Vor vielen Jahren bei uns in Südafrika war ein Mann, der saß ganz vorne in der vordersten Reihe und der Prediger predigte. Und es wurde etwas heiß. Und da kam ein Kairos-Moment in seinem Leben, Er schaute seine Frau an und sie schüttelte den Kopf und er blieb sitzen, wie angeklebt an dem Stuhl.
Nur die Ewigkeit wird zeigen,
was daraus geworden ist.
Wenn dieser Zeitpunkt kommt im Leben,
lieben Freunde, dann ist die Notwendigkeit so groß und zu ungünstigsten Zeiten, dann sagt der Mensch, ich kann nicht anders. Ich kann nicht anders. Die Zulu-Frauen können sich nicht bekehren ohne Erlaubnis ihres Mannes. Da regiert der Mann noch und der regiert sie oft mit einem Knüppel. Und wenn die Frau sagt, ich bin Christin geworden, dann bekommt sie einen Knüppel auf den Kopf und er sagt, du, wer hat dir die Erlaubnis gegeben?
Gott hat einen Plan, Gott hat einen Weg, Gott hat seinen Willen für uns und der liegt vor uns.
Und wir haben auch einen Weg, auch einen Willen, und er liegt auch vor uns. Und nun kommt Gott und greift ein, und dann, was geschieht? Und trotzdem die Zulu-Frauen kein Recht haben, sich zu bekehren, ohne Erlaubnis vom Mann, bekehren sie sich doch. Aber sie können nicht zum Mann gehen und sagen, ich bin bekehrt. Und wenn der Mann sie fragt und er sieht, ihr Leben ist vollkommen verändert und umgewandelt, dann sagt er, bist du eine Christin? Dann sagt sie, wie kommst du dazu, mich solch eine Frage zu stellen? Die sind klug und nicht dumm dreist. Mancher Europäer wird gleich sagen, ja, ich bin. Und dann bekommt man den Knüppel auf den Kopf. Aber vielleicht können wir uns das hier leisten, weil wir keine Knüppel mehr bekommen. Aber die Zulu-Frau, die ist weise, die sagt, wie kommst du darauf, mich solch eine Frage zu stellen? Die lügt ja nicht. Die ist nur so klug wie eine Schlange. Und gleichzeitig ohne falsch wie eine Taube. Sie sagt, ich kann doch sehen, dein Leben hat sich verändert. Und sagt sie, denkst du wirklich so? Die haben etwas von den Juden. Den Herrn Jesus, wenn die Menschen eine Frage gestellt hatten, hat er mit einer Frage beantwortet. Und eine fragte den Juden, der sagte, warum ist es, dass ihr Juden immer, wenn man euch eine Frage stellt, dass ihr mit einer Frage antwortet? Er sagte, tun wir das. Es gibt kluge Menschen. Das sind kluge Menschen. Und wenn man gleich dem anderen alles ausplaudert, ist man dumm. Und weiß nicht, worum es geht. Nun, Kairos bedeutet, Gott bricht ein und sagt, das ist mein Weg für dich. Bist du bereit, dich zu beugen? Da kann man nicht anders sagen, oh, was nun? Ich hatte dies geplant. Dies hatte ich für mein Leben. Ich will Geld machen. Ich bin in dieser Kirche. Ich bin dies. Es gibt Satanisten und Okkultische, die haben sich mit ihrem Blut dem Satan verschrieben. Und dann kommt Gott und redet und sagt, jetzt ist die Zeit. Aber was werden die machen? Hatten wir in Südafrika viele Terroristen? Da hieß es, wenn du nicht weitermachst mit deinem Terrorismus, kannst du wählen. Selbstmord oder wir bringen dich um. Wahre Demokratie. Kannst du wählen. Du machst Schluss mit deinem Leben oder wir tun das. Wenn du Terrorist bist, kannst du nicht wieder raus. Das ist bis zum Ende deines Lebens. Und dann kommt dieser göttliche Zeitpunkt. Und was dann? Und dann erlebt man das Wunder, dass Menschen dem lebendigen Gott ihr Ja vorgeben. und für den Saulus sagen, Herr, was willst du, dass ich tue? Und von dem Moment an sind sie vollkommen umgewandelte Menschen. Und ihr Leben ist ganz erneut. Und so wie der Saulus auf den Damaskusweg, so auch in ihrem Leben. Haben Sie schon ein Kairos erlebt in Ihrem Leben, wo Ihr Leben ganz neu geworden ist? Damit begann Jesus. Er kam und er sagt, die Zeit. Der Kairos-Punkt ist gekommen. Ob es günstig für dich ist oder nicht. Sag, ich bin doch nur in den Vortrag, in die Versammlung gegangen. Ich wollte mich doch nur mal den Ehrlustigen ansehen und hören, was dieser falsche Mann sagt. Und dann sagt Gott, so, jetzt bringst dein Leben in Ordnung. Jetzt fragst du nach Gott und nicht mehr nach Menschenmeinung. Und jetzt geht es um dein ewiges Heil. Nicht, weil es günstig ist, aber weil es eine Notwendigkeit ist, weil Gott im Himmel sagt, jetzt ist die Zeit. Dann geht er weiter, der Herr Jesus, und sagt, die Zeit ist erfüllt. Da haben wir ein anderes griechisches Wort, pleroo. Und was bedeutet das? Ganz einfach und schlicht, voll. Das Maß ist voll. Das, was das bedeutet. Gott im Himmel entscheidet und sagt, so, jetzt ist das Maß voll. Entweder oder. Die Bekehrung und Umkehr und das göttliche Leben hängt nicht von uns ab. Gott kommt, greift ein und dann muss die Entscheidung gefällt werden. Dann wird entschieden für Zeit und Ewigkeit, wo wir die Zukunft verbringen werden. Es kann sein, dass wir in Oberflächlichkeit, es kann sein, dass wir in Lauheit einfach unser Christenleben dahin gelebt haben. Nach unserem Gutdünken. Gutdünken und nicht nach dem Worte Gottes. Nicht so wie die Schrift sagt. So wie wir es für gut meinen. Aber es ist nicht nach dem Sinn Gottes. Und nicht nach dem Willen Gottes. Und dann greift Gott ein und sagt, das Maß ist jetzt voll. So ging es auch, dass die samaritische Frau beim Jakobsbrunnen plötzlich fand sie sich vor dem Herrn Jesus. Und das sprach der Herr Jesus mit ihr. Und dann sagte der Herr, ruf deinen Mann. Sagte, ich habe keinen Mann. Warum hatte sie keinen Mann? Sie lebte in wilder Ehe. Sie war nicht verheiratet. Da sagte der Herr Jesus, ja, 5 Männer hast du schon gehabt. Und mit dem du jetzt lebst, der gehört dir nicht. Und das traf sie. Das durchbohrte ihr Herz in solchem Maße, dass sie gelaufen ist zu ihrem Volk, zu ihrem Dorf und sagte, kommt und seht, wer dieser Mann ist, ob dieses nicht der Messias ist. Der hat mir die ganze Wahrheit gesagt. Ich staune über heidnische Völker. Sie war ja ein Mischling. Sie gehörte zu den Unreinen. Sie war eine samaritische Frau. Aber trotzdem der Herr sozusagen die Wahrheit an ihren Kopf geworfen hat, hat sie es aufgenommen. Wie sind wir beleidigt?
Stehen auf, verlassen den Raum. Geh nie wieder da hinein, wenn böse unterricht.
Aber sie sagt, was diese redet, ist die Wahrheit. Es muss sie verletzt haben. Irgendeine Frau, wenn ein fremder Mann ankommt und ihr solches sagt, ist ja eigentlich eine Beleidigung.
Aber trotzdem, sagt sie, das ist die Wahrheit, das stimmt.
Das stimmt. Man staunt vor Heiden.
Eine andere heidnische Frau, die kam zu Jesus und rief ihn an. Er soll sich doch ihre Tochter erbarmen. Über ihre Tochter erbarmen. Er nahm keine Notiz von ihr. Die Jünger sagten, schelte diese Frau, die biete jedoch, dass sie ihr Mund hält, dass sie davon geht. Und er sagte, du, es ist nicht recht, dass man das Brot von den Kindern nimmt und den Hunden gibt. Was hätte eine europäische Frau dazu gesagt? Was hätte er gesagt? Das ist demütigend. Bin ich ein Hund? Dass er mich so erniedrigt und solches mir sagt und keine Spur von Empfindlichkeit, keine Spur von Bitterkeit, keine Spur des Zorns. Sie sagt, ja, ich stimme ein, ich bin ein Hund. Aber die Hunde fressen sogar von den Brosamen, die von des Herrn Tische fallen. Und er sagt, Frau, groß ist dein Glaube. Das hat Jesus nie gesagt von israelitischen Frauen. Hat er zweimal gesagt, und sagt es von heidnischen Frauen. Die Heiden beschämen uns hier oft. Kann man verstehen, dass Jesus sagt, sie werden von Osten und Westen kommen und mit Abraham, Jakob und Isaak am Tische sitzen im Reiche Gottes, aber die Kinder des Reiches werden hinausgeworfen. Das sind erschreckende Worte, wenn man die ernst nimmt und versteht, was das sagt, was das heißt. Und wenn man sich fragt oder sich selber sagt, ich bin ja ein Kind des Reiches, sollte jedes Gotteskind bis in die tiefsten Tiefen des Herzens erschrocken sein und bewegt sein und getroffen sein. Dort die Kinder des Reichs, die werden hinausgeworfen. Aber die Heiden können sich demütigen. Die Heiden sagen, ja, sind harte Worte, aber das stimmt. Vor Gott bin ich das. Bin ich das. Und dann sagt die Person, ich komme als das, als Hund. Nun zu dir, Herr Gott. Und der Hund bekommt das. Und der Herr sagt, Frau, groß ist dein Glaube. Ein andermal sagte, in ganz Israel habe ich solchen Glauben nicht gefunden. Also unter den Gläubigen habe ich solchen Glauben nicht gefunden. Nun, was will ich hiermit sagen? Der Herr sagt, du hast schon 5 Frauen gehabt. Es sind 5 Männer. Sie hatte den ersten, den zweiten, den dritten. Sie hat die Männer wohl nicht gezählt. Sind hier Männer, die die Frauen zählen und gezählt haben? Sind hier Frauen, die schon die Männer gezählt haben? Vielleicht denken wir nicht mal daran. Vielleicht sagen wir, ach, das ist nicht schlimm. Oder wir sagen, ach, ich habe ja noch nie mit einem anderes Mannes Frau geruft. Aber Jesus sagt, du siehst sie an und begehrst sie, dann hast du schon mit ihr die Ehe gebrochen. Und Jesus zählt, wie oft sie die Ehe gebrochen haben. Damit müssen sie rechnen. Wenn sie Jesus begegnen eines Tages, dann wird er das sogar von ihnen fordern. Die Rechenschaft, dann müssen wir Rechenschaft sogar für ein unnützes Wort, das wir geredet haben, ablegen.
Dann sagt Jesus,
wie viele waren das?
Was hast du geredet über den Bruder?
Was ist aus deinem Munde gekommen?
Ja, so wird es sein am Tage des Gerichts.
Lehrt uns das Wort Gottes. Wenn Jesus kommt, dann heißt es, ist er sogar ein Richter der Gedanken.
Er wird sogar unsere Gedanken richten. Nicht nur unsere Worte, nicht nur unsere Taten, sondern auch unsere Gedanken.
Sind wir schon mit unserer Gedankenwelt zu Jesus gekommen?
Haben wir ihm schon unser Herz geöffnet?
Haben wir schon das getan, was wir tun müssen, vor Gott, wegen unserer Sünden?
Und Gott zählt 1, 2, 3, 4, 5 und da sagt der Gott im Himmel, das Maß ist nun voll.
Und wenn sie auch eine samaritische Frau ist. Und das ist nun das 6.
Und da wurde ihre Ewigkeit entschieden.
Und sie hatte keine blasse Ahnung davon. Sie ging im Wasser zu schöpfen
und begegnete nur einen Juden dort und staunte über den und sagte, du bist ein Jude, ich bin eine samaritische Frau. Wie kannst du mich bitten um Wasser? Das tut ein Jude ja nicht, da gibt es Apartheid.
Und sie wusste nicht, dass in dem Augenblick, dass ihr Kairos war für Zeit und Ewigkeit.
Und so kann es auch mit uns gehen. Es könnte sein, dass heute Abend auch in Ihrem Leben der Glockenschlag im Himmel erklingt. Und Gott sagt, jetzt ist es die Person, ihr Kairos.
Jetzt ist das Maß. Schon einmal, schon 10-mal, schon 20-mal, schon 50-mal die Botschaft gehört, die Predigt.
Aber geht wie Wasser über die Gans und über die Ente, dringt nicht hinein.
Dann sind wir schuldig. Lieben Freunde, wenn Gott zu uns redet und wir achten nicht darauf und wir nehmen es nicht an und wir sind ungehorsam, dann sind wir im Banne des Teufels.
Samuel, der sagte den ersten Judenkönig, Saul,
weißt du, dass Ungehorsam wie Zaubereisünde ist?
Wenn man zu den Zauberern geht und zu den Hexen und mit dem Okkultischen in Verbindung ist, dadurch kann man im Bann des Teufels geraten.
Und wenn das stimmt, was der Prophet Gottes sagte, der Samuel, dann ist auch der Ungehorsame,
wenn Gott zu uns redet und wir bäumen uns auf und gehen dagegen
oder schieben es zur Seite, dann sind wir bezaubert.
Das nächste Wort. Die Zeit ist erfüllt. Das Reich, welch ein Reich ist das? Das Reich Gottes. Was bedeutet Reich Gottes? Reich hier in der Ursprache ist Basileia.
Basileia ist Königreich.
Das ist ein Reich.
Das ist ein Kreis. Das ist eine Umgebung,
wo Gott König ist.
Leider leben wir in einer Zeit, wo wir keine Ahnung haben vom Königtum.
Sei es die Königin von England,
sie ist ja eine Puppe.
Es gibt ja keine Könige mehr.
Aber die Könige, die alten, ursprünglichen Könige, die hatten das Sagen.
Die regierten. Aber wenn auch die leiblichen Könige zu dieser Zeit nur Puppen darstellen und nur eine symbolische Figur sind, Gott
ist der Herrscher. Gott regiert und er allein. Er ist der König. Nun, was sagt der Herr Jesus? Die Zeit ist gekommen. Das Maß ist jetzt voll. Du musst dich entscheiden. Wird Gott König sein in deinem Leben oder nicht? Vor dem der Herr Jesus starb am Kreuz, haben sie ihn gefangen genommen. Das kann man tun. Das kann man tun, das haben sie getan. Sie haben ihn ins Gesicht gespuckt. Sie haben ihn zum Hohn und Spott gemacht. Sie haben eine Dornenkrone auf ihn gelegt, auf sein Haupt, und ihn darauf geschlagen. Und die Dornen in sein Kopf, in sein Haupt hineingenagelt, sozusagen. Und sagt, weissage uns. Hab Spott getrieben mit ihm. König, sie beugten sich vor ihm. Das rote Gewand um ihn getan. Haben ihn zum König gemacht. Aber Hohn und Spott getrieben. Wie sieht's bei uns aus? Ist der Herr Jesus jetzt in diesem Augenblick König in unserem Leben? War er das in der Vergangenheit? Der Herr Jesus hat einmal zu den Menschen gesagt, warum nennt ihr mich Herr, Herr? Kyrios. Kyrios bedeutet, ich bin dein Eigentum. Und er sagt, warum sagt ihr zu mir, dass ihr mir gehört, dass ihr mein Eigentum seid und ihr tut nicht, was ich euch befehle? Um in das Reich Gottes zu sein, bedeutet nichts anderes, als an dem Ort und in der Position, wo Gott der König ist und der Ausschlaggebende. Er regiert. Regiert er in unserem Leben? Und das hat Saulus bei seiner Bekehrung, bei seiner Wiedergeburt schon erfasst und kapiert und sagte, Herr, was willst du, dass ich tue? Herr, was willst du, dass ich tue? Und wenn er die Briefe schreibt, dann sagt er, ich bin ein Sklave. Ein Sklave Jesu Christi. Nun tut es mir leid, dass meine deutsche Sprache so, meine deutsche Sprachkenntnis so schlecht ist und dass ich keinen Worteschatz habe. Er sagt, I'm a bond slave. Was ist bond slave auf Deutsch? Nicht nur Sklave, aber bond slave. Vielleicht können wir mal das nehmen. A bond slave. Das ist noch mehr als ein Sklave. Das ist fast wie ein Sklave der Sklaven. Wie ein gebundener Sklave. Ein Sklave, der gar kein Sagen hat. Der gar kein Recht hat. Ein der niedrigste Sklave. Der schlimmste Sklave. Das sagt Paulus von sich. Ich bin im englischen Sprache a bond slave. Er sagt, ich kann nicht tun, was ich will. Ich sage, verkündige das Evangelium, ob ich es will oder nicht. Ob Menschen mich rühmen oder tadeln, ob sie das Evangelium annehmen oder nicht, ich muss dies tun, ich kann nicht anders. Hat Luther vielleicht so gefühlt, als er sagte, Herr, hier stehe ich. Gott, hier stehe ich. Ich kann nicht anders. Sind wir in derselben Position? Gehören wir dem Herrn ganz? Haben wir keine Rechte über uns selbst? Das alleinige Recht hat Gott. Er hat das Sagen in meinem Leben.
Ich kann nicht tun und lassen, was ich will. Ich kann keine Entscheidung fällen. Ich muss zu meinem Herrn und zu meinem König.
Aber wie oft haben wir schon gesungen? Ich möchte sagen, es gibt keine, die so lügen wie Sänge. Besonders wenn wir das Gesangbuch in unserer Hand haben.
Dann lügen wir von Anfang bis zu Ende. Nimm mein Leben, Jesus, dir übergebe ich's für und für. Nimm mein Silber und mein Gold.
Was sagen wir ihm alles? Und leben wir dementsprechend?
Und jedes Mal, wenn wir ein Gelübde machen und Gott etwas singen oder sagen, notiert er das und erzählt das, bis er im Himmel, in seiner Königsherrschaft, wo sein Wille geschieht, wie der Herr Jesus sagt, so wie im Himmel, da geschieht nur sein Wille, dann sagt Jesus, so, jetzt ist das Maß voll. Jetzt ist es genug.
Er zählt sogar, wie oft wir zornig werden und uns ärgern und wütend und jähzornig.
Wie oft Bitterkeit kommt.
Das zählt er auf. Und dann kann sein Kairos schlagen. Und darum müssen wir vorsichtig sein und in der Gottesfurcht leben. Darum sollen wir uns nicht als klug achten und klug dünken, sondern dem Herrn fürchten und vom Bösen weichen. Dann Schluss als Frau, als Mann, als Kind. Schluss mit dem Bösen. Und das wird Gesundheit für uns sein. Gesundheit für unseren Geist, für unser Leben. Und es kann sogar gut sein für unseren Leib. Die Möglichkeit besteht.
Also, Jesus sagt, die Zeit ist erfüllt. Das Maß ist jetzt voll. Jetzt genug von dem.
Und von diesem Augenblick an muss Gott König sein im Leben. Und alle Knie müssen sich ihm beugen. Und jede Zunge muss bekennen, dass er Herr ist. Und wehe den, der es nicht tut.
Und dann sagt er, die Zeit, die Königsherrschaft ist herbeigekommen. Damit will der Herr sagen, dass in Jesus das Reich Gottes jedem Menschen so nahe gekommen ist, dass er eintreten kann.
Er steht vor der Tür. Klopft an.
Und heute Abend soll nicht eine diese Halle verlassen, ohne eine Antwort, ihm eine Antwort gegeben zu haben.
Sagen ihm ja, kann er eintreten,
kann seine Herrschaft, Königsherrschaft in ihr Leben kommen, jetzt zu dieser Stunde, und das von jetzt ab ihr Leben unter der Königsherrschaft Gottes ist. Lieben Freunde, hier hat Jesus mit begonnen. Dies ist das ABC des Christentums. Und wenn wir in diese Pforte noch nicht hineingegangen sind, sind wir christliche Heiden, christliche Gottlosen und stehen außer dem Reiche Gottes. Das Reich Gottes ist die Königsherrschaft Gottes. Kein Mensch kann im Reich Gottes sein, wenn Gott nicht die Herrschaft und der König ist im Leben.
Können Sie nun verstehen, dass Jesus sagt, viele sind berufen, aber wenige sind auserwählt?
Wenige. Wie viele von uns heute Abend, die wir hier sitzen, leben unter der Königsherrschaft Gottes? Ob sie bei der Arbeit sind, unter ihrem Chef, oder ob sie Chef sind, oder zu Hause mit ihrer Frau, oder mit ihrem Mann und Kinder mit den Eltern und Eltern mit den Kindern.
Damit hat Jesus begonnen. Und als er ihnen dieses gesagt hat, da sagte er, tut Buße. Und wenn man dieses klar vor die Augen stellt, kann man nicht anders als Buße tun.
Was heißt Buße? Buße heißt seinen Sinn enden. Mit Reue umkehren. Und die reufache Umkehrung ist begleitet von einer echten Hinwendung zu Gott. Dass man sagt, Gott, ich ergebe mich dir. Ich weihe mein Leben dir. Heute, von nun ab, mein Leben gehört dir. Weg von allem anderen. Und ein Gelübde macht und mit einem Eid sagt und mit der Zunge schwört. Von nun ab gehört mein Leben dir, Herr. Du sei mein König. Du sei mein Herr. Und dass wir uns von ganzem Herzen zu Gott wenden. Und dann heißt es, sagt der Herr Jesus, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Glaubt, nimm das an, vertraue das, zweifle nicht. Und nun zum Schluss. Etwas von dem, was wir erlebt haben in der Erweckung, in der letzten Zeit. Drei junge Männer machten sich auf. Der eine sagte, ich gehe zum Gottesdienst heute. Ich will mich bekehren. Der zweite sagt, nein, ich will mich auch bekehren, aber ich warte noch ein paar Wochen. Der dritte junge Mann sagt, nein, ich denke noch nicht daran. Die Zeit ist noch nicht für mich gekommen. Und vor dem Gottesdienst steigen zwei ab. Der sagte, ich bekehre mich, ging von einem Mann zum anderen und sagte, verzeih mir, dass ich nicht ein guter Freund war. Ging zu der eigenen Familie. Zum Bruder, zu der Schwester, zu den Eltern, vergib mir, ich bekehre mich jetzt. Ein Freund kommt und grüßt ihn, wie sie sich früher gegrüßt haben, und er sagt, halt, so grüßt du mich nicht mehr. Von heute ab bin ich ein Christ. Ich habe mein Leben den Herrn Jesus ergeben. Und bereinigte sein Leben. Er kam, er gab sich dem Herrn Jesus, bekannte seine Sünden und sagte nun Schluss mit dem alten Leben und von nun ab ein Leben mit Jesus Christus. Und als er fertig war, ging er in sein Auto. Die zwei anderen, die warteten auf ihn und dann fuhren die eine Stunde lang weiter und stießen mit einem anderen Auto zusammen. Diese drei Leichen waren so verbrannt und so zerstört, zerbrochen und zerrissen, dass man sie fast nicht voneinander kannte. Drei junge Männer, ihr Kairos war gekommen, Gott griff ein. Der eine war gehorsam, er bekehrte sich, bereinigte sein Leben, tat Buße. Der zweite sagte, ich will Buße tun, aber nicht heute, in ein paar Wochen Zeit. Der dritte sagte, da denke ich noch nicht dran. Dafür habe ich keine Zeit. Sie hatten keine Ahnung, dass Kairos im Himmel getroffen war. Gott hat gesagt, das Maß ist jetzt voll, nun ist Schluss. So gingen sie in die Ewigkeit. Eine Frau, ich sprach mit ihr,
Da war Bitterkeit im Leben. Da war Nachtragen. Sie konnte andere nicht verstehen. Ich sagte, liebe Frau, komm mit mir, wir gehen jetzt zu den Menschen und dann versöhnst du dich mit ihnen. Nein, die Zeit ist noch nicht gekommen. Ich sagte, die Bibel sagt, wenn jemand sündigt in deinen Augen, dann geh zu ihm und sag es ihm. Aber wenn du mit jemand anders darüber redest, dann afterredest du. Dann afterredest du. Und das ist Sünde. Das duldet Gott nicht, dass du über jemand anders redest in seiner Abwesenheit. Es sei denn, dass du zu einem Seelsorger gehst, sagt, ich habe ein Problem mit dem Menschen. Ich fühle, ich kann nicht zu ihm. Kannst du mir helfen? Dies ist die Sache. Du kannst es ihm sagen, dass ich dir dieses gesagt habe. Kannst du für mich hingehen oder mit mir? Aber lieben Freunde, mit unserem Afterreden fahren wir in die Hölle. Sagen Sie mir nicht, Sie kommen in den Himmel. Der Himmel wird zur Hölle werden. Schlimmer als was diese Erde ist. Weil da werden Sie Ihre Zunge auch nicht im Zaum halten können. Es sei denn, dass Ihre Zunge gerettet wird. Es sei denn, dass Jesus Christus sie frei macht und reinigt mit seinem Blut und heiligt mit seinem Geist. Und sie sagte, bitte nicht, ich komme wieder. Und dann werden wir sehen, dann können wir vielleicht mit den Menschen sprechen. Nach ein paar Tagen, da rief sie nachts um 4 Uhr an, nicht sie, aber ihre Schwester, und sagte, könnten bitte 6 Menschen zu mir kommen. Ich sterbe und ich kann nicht in die Ewigkeit gehen, ohne dass ich mit denen versöhnt habe. Sie sagten, 3 von ihnen sind in Johannesburg. Sind nur 3 hier. Die 3 machten sich auf, sie gingen hin und diese Frau versöhnte sich mit ihnen. Und sie sagt, oh meine Sünden, ich kann nicht so sterben. Ich musste mich mit ihnen versöhnen. Ich habe so viel über sie geredet. Ich muss die 3 anderen auch sehen. Ja, leider sind die nicht hier. Die sind in Johannesburg. Dann haben sie sich verabschiedet, zusammen gebetet und als sie auf der Missionsstation Cisabantu ankamen, das war circa 1 Stunde, nachdem sie das Spital verlassen hatten, den Ort, da kam die Nachricht, dass sie gestorben war. Sie hat die Zeit nicht mehr bekommen, mit den anderen in Ordnung zu bringen. Ihr Kairos kam, sie hat es nicht vernommen, sie hat gesagt, Es hat noch Zeit. Lieben Freunde, wie sieht es mit uns aus? Ich weiß nicht. Vielleicht hat Gott noch 100 Jahre für Sie. Aber vielleicht auch nicht. Wie oft hat Gott schon zu Ihnen geredet? Wie oft hat Gott schon an Ihr Herz geklopft? Die Tür des Herzens. Wie oft hat Gott schon haben Sie das Winken Gottes gespürt. Der Mann, der am Kreuz auf Golgatha seinen letzten Blutstropfen für Sie gegeben hat, der sagt, die Zeit, Kairos ist gekommen, das Maß, Gott hat dich gewogen. Und nun ist es Zeit, dass seine Königsherrschaft eintritt in deinem Leben. Bist du dazu bereit? Wenn sie bereit sind, tun Buße. Sagen, Gott, verzeih mir, dass es nicht so war in der Vergangenheit. Es tut mir leid, aber von nun an soll es zwar so sein. Herr, ich habe es eigentlich nicht erwartet, dass ich mit solchem konfrontiert werden musste heute Abend. Damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich gehe nur in die Versammlung, komme wieder zurück. Lieben Freunde, ich sage, hier ist keine, der diese Versammlung verlassen wird, ohne die Entscheidung und die Wahl getroffen zu haben.
und versagt nicht für mich, oder ich werde es nicht tun, das ist auch eine Antwort. Und Gott im Himmel schreibt die nieder. Möge Gott schenken, dass diese Stunde dazu dient, dass sich keine von Gott wegwendet, aber von ganzem Herzen zu ihm wendet. Lasst uns beten. Herr, wir danken dir, dass dein heilig Wort aufgezeichnet wurde für uns. Genauso wie du zu den Menschen geredet hast vor fast 2000 Jahren, so redest du auch heute zu uns und sagst so, die Zeit ist nun gekommen. Wozu entschließt du dich? Für Gott oder gegen Gott? Für seine Königsherrschaft oder nicht? Herr, wir danken dir, dass dieses Evangelium ist, weil du uns die Gelegenheit gibst, um unser Leben dir ganz zu öffnen. Wir haben gehört von Menschen, die es getan haben und haben das Heil widerfahren, die Rettung. Und dann von denen, die es widerstanden haben, und dann war es der Tod für sie. Wäre es doch nur der leibliche Tod gewesen. Aber das Schlimme ist der geistliche Tod, die Verdammnis. Möge doch ein jeder die Zeit auskaufen jetzt, Herr. Wirke über Bitten und Verstehen und schenkt, dass dies eine Zeit der Freude sei im Himmel über die, die sich von ganzem Herzen zu dir wenden und ihr Leben sich dir ganz ausliefern, das Herz ganz ergeben und sagen, Herr, jetzt will ich mich mit dir verloben. Jetzt will ich dir mein Ja-Wort geben für Zeit und Ewigkeit. Jetzt will ich dich lieben, weil du zuerst mich geliebt hast. Und wir danken dir, dass wenn wir in Reue und Buße zu dir kommen und unsere Sünden bekennen, bist du treu und gerecht, dass du sie uns vergibst. Und dass wenn du vergibst, vergisst du. Du machst alles neu. Wir danken dir dafür. Amen.